Ja, wir haben es eben schon gehört in der Moderation und vielleicht habt ihr es auch schon gedacht, weil das ist ja auch eine Tradition im Martin-Luther-Haus. Am ersten Sonntag im neuen Jahr geht es um die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ums Sehen geht es ja auch beim Jahreswechsel. Wir schauen zurück in das alte Jahr und wir schauen nach vorne in das neue Jahr. Aber eigentlich, auch das haben wir in der Moderation schon gehört. Du hast mir sozusagen die erste Viertelstunde meiner Predigt abgenommen. Das müssen wir nächstes Mal innerfamiliär besser absprechen. Nein, eigentlich geht es ums Gesehenwerden in dieser Jahreslosung, um das Gesehenwerden. Und es gibt so viele Menschen, die werden nicht gesehen. Die sind nicht im Blick. Die werden ignoriert, die werden einfach nicht beachtet. Ich denke vielleicht an die Frau, die in ihrer Ehe leidet, weil sie einfach überhaupt nicht wahrgenommen wird von ihrem Mann, von ihrem Ehepartner. Die Bedürfnisse hat und ihr Mann interessiert sich nicht dafür. Oder ich denke an den Schüler, an die Schülerinnen. Wir haben auch Schüler unter uns. Ich freue mich, ich grüße euch beiden. Ich denke an die Schülerin, an den Schüler, der einfach nicht klarkommt. Und die Lehrer wissen nur, der schreibt eine 5, der schreibt eine 6, der schreibt eine 4. Das steht auf dem Zeugnis. Aber warum dieser Junge leidet, warum dieses Mädchen diese Leistung nicht bringen kann, danach fragt kaum jemand. Oder der Arbeitskollege, der seine Leistung nicht bringt. Ja, das sieht der Chef nur. Aber er weiß nicht, dass seine Tochter drogenabhängig ist. Ich könnte noch viele Beispiele aufzeigen. Wir Menschen wollen gesehen werden. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen letztlich nicht nur gesehen werden. Wir wollen angesehen werden. Wir wollen angesehen sein. Und das ist meine erste Frage an dich. Bist du angesehen? Fühlst du dich angesehen? Fühlst du dich wahrgenommen in deinem Leben? Sagst du, ja, ich bin jemand, der im Blick ist bei anderen? Die Jahreslosung gehört zu einer Geschichte. Wir haben ja immer einen Vers, aber dieser Vers hängt nicht irgendwo im luftleeren Raum, du bist ein Gott, der mich sieht, sondern er gehört zu einer Geschichte. Er ist eingebettet in eine Geschichte, er ist gesprochen worden in einer Geschichte. Und wir haben diese Geschichte eben gehört und wir schauen sie uns noch mal ein bisschen genauer an. Vorausgegangen war, dass Gott dem Abraham eine Verheißung gegeben hat. Ich schenke dir einen Sohn. Und nicht nur einen Sohn, sondern auch ein Volk wird aus diesem Sohn erwachsen. Und ich sage euch, für die damalige Zeit waren Kinder noch mal etwas viel Wichtigeres oder hatten eine viel größere Bedeutung für ein Ehepaar als heute. Denn ein Kind zu haben bedeutete, versorgt zu sein im Alter. Jemanden zu haben, der sich kümmert, der für einen da ist. Und kein Kind zu haben bedeutete, das war eine Schande. Man wusste nicht, wer sorgt für mich im Alter, wer ist für mich da. Das war vollkommen unklar. Darum waren die beiden froh, Sarai, damals noch Sarai und Abraham. Sie bekommen das Versprechen von Gott, ich schenke euch ein Kind und aus diesem Kind, aus diesem Sohn mache ich ein großes Volk. So, die Jahre gehen ins Land, die Jahrzehnte, die biologische Uhr tickt. Sarai wird nicht jünger, ja, und irgendwann ist es zu spät. Und darum sagte Sarai, lieber Abraham, das funktioniert so nicht. Ja, Gott hat gesprochen, aber er tut nichts. Wir müssen selbst kreativ werden und eine Lösung schaffen. Und sie hatte dann die Idee, ne, das ist für uns moralisch sehr fragwürdig, aber damals war das gar nicht so ein Thema. Sie sagte, wir haben doch da die Magd, die Hagar ist unsere Magd, die gehört uns sowieso. Schlaf einfach mit ihr und dann kriegt ihr ein Kind und dann ist das unser Kind. Ne? Ja, dachte Abraham, pragmatische Lösung, machen wir so. Und genau, die beiden haben miteinander geschlafen. Hagar wird schwanger. Gut, klar, Plan hat also funktioniert. Aber jetzt kommt die Psyche ins Spiel. Die Psyche bei diesen beiden Frauen. Ist ja auch logisch, ja? Die Hagar ist ja eigentlich die Magd, aber die lässt es jetzt ihre Herrin spüren. Sie ist ja eigentlich die vollwertigere Frau. Hagar kann dieses Kind gebären und wer ist schon Sarah? Sarah ist zwar ihre Herrin, aber sie lässt es ihr im Alltag spüren, eigentlich bist du keine richtige Frau. Eigentlich bin ich die viel bessere, die größere, die bedeutendere. Na? So, ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Das lässt Sarah nicht auf sich sitzen, ja? Und jetzt dreht sie den Spieß um und zeigt, wer denn wirklich die Macht hat im Hause Abraham. Und sie demütigt ihre Magd Hagar und sie macht sie richtig fertig. Und das ist wirklich eine schwierige Kiste. Das kommt davon, wenn man solch moralisch fragwürdigen Lösungen anstrebt. Das war jetzt ein Problem. Und es wurde so schlimm, dieses Mobbing von Hagar, von Sarahs Seite, dass die Magd Hagar fliehen muss und sie flieht in die Wüste. Und wisst ihr, Wüste bedeutete einfach, das war ein Ort des Todes. Da war es nicht nur heiß, sondern da wuchs kein Leben. Und man wusste, wer in die Wüste muss, der wird da sterben. Sie wusste, sie hat als schwangere Frau, als No-Name, als ein Niemand, hatte sie keine Chance, in der Wüste zu überleben und schon gar nicht mit einem Baby, mit einem Kind. Das war klar, sie geht in die Wüste, sie geht damit in den Tod und in den Untergang. Und jetzt kommt Gott ins Spiel. Jetzt spricht Gott sie an, und zwar in Form eines Engels. Und er tut das, und das ist oft bei Gott so in der Bibel, dass Gott Fragen stellt. Wir sind ja oft dabei, dass wir sehr schnell Antworten geben, auch wenn Menschen gar nichts gefragt haben. Gott stellt Fragen und Gott stellt kluge Fragen. Und wenn Gott fragt, dann will er uns immer herausfordern. Dann will er, dass wir nachdenken über unser Leben. Und man könnte schon mal eine Predigtreihe machen, nur über die klugen und guten Fragen, die Gott in der Bibel an Menschen stellt. Hier auch. Der Engel fragt zwei Fragen. Und diese Fragen sind so grundlegend wichtig, auch für uns. Das werde ich euch gleich zeigen. Der Engel fragt nämlich, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich meine, der Engel weiß das doch eigentlich, ne? Warum fragt Gott? Gott fragt, um ein Gespräch in Gang zu setzen. Gott fragt, um uns aus der Reserve zu locken. Was sind das für zwei Fragen? Wo kommst du her? Ich finde, das ist eine tolle Frage auch für uns. Gerade bei einem Jahreswechsel. Denk doch mal drüber nach. Wo kommst du her? Aus was für einem Jahr 2022 kommst du? War es ein gutes Jahr für dich? War es ein gesundes Jahr, ein glückliches Jahr, ein erfolgreiches Jahr? Was ist gut gelungen? Was war schön? Welche Glücksmomente gab es, aber auch welche Tränen? Welcher Kummer? Welche Sorgen? Wo kommst du her? Aber diese Frage kann man auch grundsätzlich stellen. Wo kommst du denn in deinem Leben her? Was für eine Biografie hast du eigentlich? Was macht dich zu dem Menschen, der du heute bist? Wer hat dich geprägt? Wer hat seine Spuren bei dir hinterlassen? Wer hat dich zu dem gemacht, der du heute bist? Wo kommst du her? Für was bist du dankbar? Und was willst du auf jeden Fall hinter dir lassen? Eine kluge Frage. Wo kommst du her? Und die andere Frage ist genauso kostbar, aber ich finde noch viel schwieriger zu beantworten. Wo willst du hin? Ja, wo willst du eigentlich hin? Im neuen Jahr. Gibt es eine Richtung? Weißt du schon, was kommt? Gibt es irgendwelche Projekte? Manchmal weiß man ja schon, dieses oder jenes steht an. Oder ist das Jahr 2023 noch vollkommen unbeschrieben? Wo willst du hin? Aber auch diese Frage kann man viel grundsätzlicher stellen. Hast du eigentlich überhaupt ein Ziel in deinem Leben? Hast du irgendein Ziel? Wohin bist du eigentlich unterwegs? Ich merke das in meinem eigenen Leben, ich bin jetzt in der Lebensmitte und man ist so eingespannt in seinem Leben, in der Betriebsamkeit, im Alltag, dass man überhaupt keine Zeit hat, sich Gedanken zu machen über Ziele. Man wird gelebt, ja? Das ist ja bei euch Schülerinnen und Schülern auch so, das ist bei Menschen, die arbeiten so. Ja, wir sind in einem Rad drin in der Gemeinde und wir merken, die Jahre vergehen. Haben wir überhaupt Ziele? Haben wir überhaupt die Muße, dass wir uns Gedanken machen über Ziele? Ich finde das wichtig, weil wenn wir keine Ziele haben, dann werden wir gelebt. Ziele geben unserem Leben eine Richtung. Und so ein Tag wie heute, Tage, die uns, wo wir innehalten können, das sind Tage, wo wir darüber uns Gedanken machen können, welche Ziele habe ich eigentlich für mein Leben? Ja, wenn man sehr jung ist, dann sagt man, hey, das nächste Schuljahr oder den Schulabschluss oder den Führerschein, das ist mein Ziel. Aber irgendwann, welches Ziel hast du? Wo kommst du her und wo gehst du hin? Grundlegende Fragen, die der Engel stellt. Und bei der Frage nach dem, woher kommst du, war Hagar natürlich klar, ne? Ich komme von meiner Magd, die hat mich gedemütigt, von meiner Herrin, die hat mich gedemütigt und so. Wo will ich hin? Ich habe eigentlich kein Ziel. Und jetzt sagt der Engel etwas, das eine Zumutung ist. Der sagt, geh und demütige dich wieder unter die Hand deiner Herrin. Geh wieder zurück in diese furchtbare Situation, wo du gemobbt wurdest, wo du geärgert wurdest, wo du fertig gemacht wurdest. Geh wieder dahin zurück. Und man kann fragen, warum sagt Gott so etwas? Warum mutet Gott uns etwas zu? Ist Gott nicht der, der helfen soll, der ein Befreier ist? Ist Gott nicht der, der ja, uns irgendwie beistehen will und jetzt sagt, dieser Engel, geh wieder zurück in dieses System, das dich kaputt gemacht hat? Aber der Engel sagt noch mehr. Er sagt, Gott wird für dich sorgen. Gott wird dir einen Sohn schenken. Und dieser Sohn, aus diesem Sohn macht er auch ein Volk. Also Gott mutet ihr etwas zu, aber nur, weil er ihr auch eine Verheißung gibt. Nur, weil er ihr auch sagt, du wirst diesen Weg nicht alleine gehen müssen. Ich gebe dir eine Zukunft. Ich gebe dir eine Hoffnung. Du bekommst ein Kind und damit bist du versorgt und daraus kommt ein großes Volk. Das finde ich großartig, ja, dass Gott handelt, obwohl das ja nicht sein Weg war. Gottes Weg war nicht der Weg mit Hagar und mit Ismael. Ismael hieß übrigens der Sohn später. Das war ja das Ding von Abraham und Sarah. Aber Gott nimmt diese krummen Wege und macht da was draus. Ismael, der Sohn von Abraham, wird selbst ein großes Volk. Und Hagar wird hier versorgt. Und jetzt sagt sie diesen Satz, der unsere Jahreslosung ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, bei dem ich im Blick bin. Ne? Diese unbekannte Frau, diese Magd, die eigentlich überhaupt kein Standing hatte, keine Lobby hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Soweit die Geschichte, ihr Lieben. Sie ist wichtig, um die Jahreslosung verstehen zu können. Ich möchte jetzt noch kurz mit euch bedenken, was diese Jahreslosung für uns und auch für unsere Gemeinde heute heißt. 3 Punkte. Erstens, Gott sieht dich. Das ist eigentlich die Mitte, Kern dieser Jahreslosung. Auch hier wieder an den Anfang der Moderation. Es ist so wichtig, gesehen zu werden. Es ist so wichtig, wahrgenommen zu werden. Wir wollen angesehen sein. Überleg doch mal, wie viel tun wir in unserem Leben, um angesehen zu sein bei anderen? Wie wir uns kleiden, was wir von uns geben, wie wir uns verhalten. Wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Liebe, wir müssen angesehen sein. Das ist etwas, was ganz grundlegend wichtig ist in unserem Leben. Und das merkt man bei Kindern. Ja? Wenn Kinder klein sind und irgendwie ein Bild gemalt haben, dann kommen die an und sagen, schau mal, was ich gemalt habe. Und dann wollen die natürlich hören, wow, super, ne? Auch wenn man nichts erkennt, das ist vollkommen egal, das hast du schön gemacht. Sie wollen wahrgenommen werden, sie wollen anerkannt sein, sie wollen angesehen sein. Das ist ganz, ganz wichtig, eine große Sehnsucht. Und die Frage ist jetzt, wie schaut Gott uns eigentlich an? Denn es gibt Menschen, die reagieren auf diese Jahreslosung allergisch. Die sagen nicht, ach, ist ja super, sondern die sagen, die haben das Gefühl, dass sie von Gott kontrolliert werden. Die vielleicht so erzogen worden sind, pass auf, kleine Hand, was du tust. Gott sieht alles, ja? Gott sieht alles, wenn du dich nicht richtig verhältst. So kann man das auch lesen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich kontrolliert. Du bist ein Gott, der streng ist. Aber so ist dieser Satz nicht gemeint. Wie schaut Gott dich an? Das können wir am besten sehen bei Jesus von Nazareth, der das Angesicht Gottes ist. Wie hat Jesus Menschen angeschaut? Zum Beispiel diesen jungen, reichen Mann, der sich so verheddert hat in seinem Denken über den Reichtum. Jesus sieht ihn und da heißt es, er sah ihn und gewann ihn lieb. Oder als er nach Jerusalem kommt, da sieht er die Menschen in ihrem ganzen Elend und da fängt Jesus an zu weinen, richtig zu weinen. Das geht ihm ans Herz. Jesus schaut die Menschen an und er schaut dich an mit Augen der Fürsorge und mit Augen des Interesses und mit Augen der Liebe und mit Augen der Güte. So schaut er dich an und mit Augen der Bewunderung. Er bewundert dich. Er findet dich großartig, auch wenn du komische Wege gegangen bist. Gott sieht dich, er hat dich im Blick. Und das ist die zentrale Botschaft dieser Jahreslosung. Und wenn du die mitnehmen kannst, dass du wirklich angesehen bist, dass du wirklich wertgeschätzt bist in diesem Jahr, dann hat meine Predigt schon ihr Ziel erreicht. Aber ein zweiter Gedanke. Ich will Jesus sehen. Hier ist noch ein Nebensatz, der meistens überlesen wird. Wir haben ihn eben natürlich in der Lesung gehört. Nämlich, da heißt es, sagt Hagar, ich habe dem hinterhergesehen, der mich sieht. Also ich habe eine Ahnung von Gott bekommen, ich bin Gott begegnet, ich habe Gott gesehen. Und jetzt wissen wir natürlich, Gott kann man nicht so einfach sehen. Ja, der ist nicht nur unsichtbar, im Alten Testament war das auch ja ein Riesenproblem. Wenn man Gott sieht, dann vergeht man. Aber sie ist Gott begegnet, sie hat Gott gesehen, sie hat eine Erfahrung mit ihm gemacht. Und ich frage euch, würde ich jetzt mal machen, wenn wir hier ein Bibelgespräch hätten, würde ich fragen, glaubt ihr, dass Gott auch angesehen sein will? Ich glaube ja. Ich glaube, Gott ist nicht so abhängig davon, dass wir ihn ansehen, dass wir auf ihn achten, dass wir ihn wertschätzen. Gott braucht es nicht, wie wir das brauchen. Aber er möchte wahrgenommen werden. Gott möchte angesehen werden. Gott will keine Unterwerfung. Ja, wir haben nicht dieses Gottesbild wie in anderen Religionen, dass Gott will, dass wir uns unterwerfen. Gott möchte geliebt werden. Gott möchte, dass wir ihn entdecken, dass wir ihn sehen und dass wir Lust haben, mit ihm in eine Freundschaft zu kommen. Er will wahrgenommen werden, er will angesehen werden. Und darum sagt Hagar das. Ich habe diesen Gott gesehen, ich habe ihn angesehen. Und es ist mein Wunsch, wir haben eben gehört von guten Vorsätzen. Das mit den guten Vorsätzen, das habe ich längst aufgegeben. Aber ich habe einen Wunsch für dieses Jahr, dass es immer wieder gelingen kann, dass ich Jesus sehe. Nicht erst in der Ewigkeit, wie Hannchen jetzt Jesus sehen kann. So wie Jesus ist und wie er sie immer gesehen hat. Sondern dass ich schon in meinem Leben hier und jetzt immer wieder die Erfahrung mache, ich begegne ihm. Ich habe ihn lieb, ich nehme ihn wahr, ich frage nach Gott. Da ist wirkliche Freundschaft. Das wünsche ich mir für mich und auch für euch. Und der dritte Gedanke noch, sehende Gemeinde sein. Wir als Vorstand, wir beschäftigen uns gerade mit dem Leitbild, das wir haben in der Gemeinde und gucken, wollen wir das so weiterhin haben, wollen wir das vielleicht ein bisschen verändern und so. Das ist eine spannende Frage. Und ich habe so persönlich für mich meine eigene Vision für unsere Gemeinde ist, dass wir eine sehende Gemeinde sind. Dass wir eine sehende Gemeinde sind, in drei Richtungen. Dass wir in unserer Gemeinde wirklich Gott sehen. Dass wir Erfahrung mit Gott machen. Dass Menschen in diesem Jahr sagen, wenn ich ins Martin-Luther-Haus komme, dann lerne ich Gott kennen. Dann treffe ich Gott. Dann habe ich Kontakt mit Gott. Das ist meine Vision für unsere Gemeinde, dass Menschen hier Gott treffen. Aber auch, dass wir einander sehen. Ich will in einer Gemeinde Pastor sein, wo jeder angesehen ist. Wo keiner sich verstecken muss, wo sich keiner schämen muss. Sondern wo jeder sein darf, wie er ist. Mit seiner Biografie, mit seiner Geschichte, mit seiner Fragen, mit seiner sexuellen Orientierung. Hier soll jeder sein dürfen, jeder. Das ist mein Wunsch. In solch einer Gemeinde möchte ich sein. Wo jeder angesehen ist, wo jede angesehen ist. Und das Dritte, sehende Gemeinde in die Welt. Ich möchte, dass wir die Uetersener ansehen und dass wir gucken, was brauchen die Menschen, wo brauchen die Menschen Gott? Wie können wir sie zum Glauben einladen? Was können wir tun, damit Menschen Gott kennenlernen? Aber auch, was können wir tun, um Menschen praktisch zu helfen, die in Not sind? Also, sehende Gemeinde sein, das wäre was. Wenn wir das erleben könnten in diesem Jahr. Wir sehen Gott, wir sind angesehen und wir sehen die Menschen. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Ich finde, die Jahreslosung ist eine berührende Jahreslosung. Es gibt ja manchmal so Jahreslosungen, da brauche ich auch als Pastor erstmal 2 Monate, um irgendwie einen Zugang zu bekommen. Das ist eine Jahreslosung, die uns berührt, weil sie etwas mit unserer Sehnsucht zu tun hat. Angesehen werden. Wir wollen gesehen werden. Darum berührt uns diese Jahreslosung. Wir wollen gemeint sein. Wir wollen geliebt sein. Und das auch nicht nur von irgendwem. Hier sagt der Schöpfer dieser Welt, der dich ins Leben geliebt hat, und der Erlöser dieser Welt, der dich erkauft hat durch sein Blut, ich sehe dich. Und ich finde, wenn das wirklich stimmt, wenn wir im Blick dieses Gottes sind, heute und in den nächsten 12 Monaten, dann können wir, auch wenn schwere Täler kommen, auch wenn schwere Wege kommen, dann können wir eigentlich zuversichtlich gehen in das neue Jahr, denn wir gehen nie allein, sondern immer im Blick dieses Herrn. Amen.